Warmes Heim, Glück allein. Ja, also jedenfalls bis die Gas- oder Ölrechnung kommt. Die Heizkosten in Deutschland sind ja zwischenzeitlich stark gestiegen und das motiviert jetzt, eine neue Heizung einzubauen. Gasetagenheizung, Kachelofen, Fernwärme. Je nach Standort und Gebäudetyp gibt es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Haus warm kriegt. Aber nicht alle Lösungen sind jetzt besonders effizient, ressourcenschonend oder klimafreundlich. Wie wir das jetzt schaffen, im Warmen zu sitzen und dabei Klima und Geldbeutel zu schonen, das untersuchte Energie- und Umwelttechniker Jakob Metz vom IFO-Institut in Heidelberg. Der ist Ingenieur und vergleicht Vor- und Nachteile unterschiedlicher Heizungen, schaut sich Umweltwirkungen an, Anschaffungs- und Betriebskosten. Über die Wärmewende und was HausbesitzerInnen jetzt tun können, sprechen wir heute mit Jakob im IFO-Update. Produziert wird der Podcast von Ahnen und Enkel, der Agentur für Themen aus Umwelt und Wissenschaft. Mein Name ist Nora Lessing. Schön, dass ihr dabei seid. IFOI Update, der Podcast aus der Umweltforschung.
Und wenn man dann so die Summe vor Augen hat und wenn man das hochskaliert, dann würde man quasi diese Lücke von 35 Millionen Tonnen bis 2030 würde man schließen können, wenn man sozusagen 800.000 oder 850.000 Gebäude saniert.
Bis weit in die 70er gab es in Deutschland überhaupt gar keine Vorgaben zur Dämmung. Wer ein Haus gebaut hat, musste da also nicht drauf achten und hat bei schlechter Isolation halt einfach die Heizung aufgedreht. Richtig beliebt, Öl und Gas, denn die waren ja lange Zeit besonders günstig. Und so wurden dann viele tausend Kilometer Gasnetze verlegt, Millionen Ölheizungen verkauft und massenhaft schlecht gedämmte Häuser gebaut. Tja, und dieses infrastrukturelle Erbe, das wird heute zum Problem. Gas und Heizöl sind ja fossile Brennstoffe und die werden nicht nur teurer, die heizen auch den Klimawandel an. Und die Klimaziele, die verfehlen die Gebäude in Deutschland im Moment echt deutlich. Bis 2030 werden da rund 35 Millionen Tonnen zu viel CO2 ausgestoßen. Der Grund? Klimaschädliche Brennstoffe, schlechte Dämmung und damit ein unnötig hoher Energieverbrauch. Jetzt geht's also ans Sanieren. Neue Fenster, besser isolierende Bodenplatten, eine neue Heizung. Im Moment werden jedes Jahr weniger als 1% der Gebäude saniert und um die Klimaziele zu erreichen, müssten es doppelt so viele sein. Hier setzt jetzt das Gebäudeenergiegesetz an, bekannt geworden als Heizungsgesetz. Hier werden Mindestanforderungen definiert, also zur Wärmedämmung, zum Strombedarf, zu trinkbarem Wasser und zur Heizung. Das Ziel ist, dass die Gebäude in Deutschland künftig mit erneuerbarer statt fossiler Energie geheizt werden. Außerdem soll der Energieverbrauch sinken und damit natürlich auch die Kosten. Laut Gesetz müssen neue Heizungen künftig zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Damit das klappt, die Wärmewende kommt, da müssen die Kommunen ziemlich viel Vorarbeit leisten.
Kommunale Wärmeplanung, die schaut sich an, in welchen Teilen dieser Kommune sollte möglichst welche Heizungstechnologie zum Einsatz kommen. Und da geht es natürlich insbesondere darum, dass man mit weiter Voraussicht plant, einmal Fernwärme- und Nahwärmenetze und zum anderen Gasnetze beziehungsweise dann zukünftig mit Wasserstoff oder Biogas betriebene Netze. Und genau deswegen, weil natürlich die Kommunen Zeit brauchen, um diese kommunale Wärmeplanung anzufertigen, gibt es Fristen, ab wann wirklich dieses Gebäudeenergiegesetz greift. Und das ist Mitte 2026 bei großen Kommunen mit über 100.000 Einwohnern und Mitte 2028 bei kleinen Kommunen. Und solange hat man sozusagen noch im Bestand zumindest die gleichen Regelungen wie bisher. Im Neubau greift es jetzt schon.
Wer heute ein Haus baut, muss also eine klimafreundliche Heizung dafür aussuchen. Und auch jemand, der eine Heizung austauschen will, muss ein paar Dinge beachten. Eine neue Gasheizung zum Beispiel, da kann man jetzt nicht einfach so Gas verheizen wie vorher, sondern man muss einen Mindestanteil an nachhaltig gewonnenem Gas verbrennen. Sich für oder gegen eine bestimmte klimaneutrale Heizung zu entscheiden, ist nicht so ganz trivial, weil die Entscheidung hängt unter anderem vom Sanierungsstand ab, davon, wie groß die Heizkörper sind, wo das Gebäude steht und so weiter. Im Podcast schauen wir uns heute mal 6 Möglichkeiten an, was man da machen kann. Nummer 1, die Fernwärme. Wenn man sein Gebäude an ein Fernwärmenetz anschließen kann, hat man echt Glück. Dann braucht man nämlich meistens keinen Handwerker rufen und muss nur ganz wenig umbauen. Gerade in Städten gibt es echt an vielen Orten schon ein Wärmenetz. Und geplant ist ja auch, dass die Wärmenetze in Deutschland ausgebaut werden, sodass wahrscheinlich bald viele mit Fernwärme heizen werden. Wo das genau der Fall sein wird, müssen die Kommunen erarbeiten, und zwar in ihrer Wärmeplanung.
Ist Fernwärme vorhanden, dann ist es natürlich ein einfacher Weg, weil dann die Pflicht der Transformation zu erneuerbaren Energien nicht mehr beim Gebäudeeigentümer oder der Eigentümerin liegt, sondern bei dem Betreibenden des Fernwärmenetzes.
Was ganz Ähnliches gilt auch für Heizen mit Biogas und Wasserstoffheizung. Eine Heizung, die Wasserstoff verbrennen kann, kostet in der Anschaffung ungefähr genauso viel wie eine herkömmliche Gasheizung. Aber damit die mit reinem Wasserstoff läuft, muss man die anpassen lassen. Biogas kann man auch in der herkömmlichen Gasheizung verbrennen und das ist ziemlich praktisch. Das Problem ist aber, Biogas ist erstmal deutlich teurer als Erdgas. Und egal, ob jetzt Biogas oder Wasserstoff, man braucht ein Versorgernetz, also jemanden, der das Biogas oder den Wasserstoff irgendwie zum Haus transportiert, ne? Und der Wasserstoff muss außerdem teuer hergestellt bzw. importiert werden. Wie viel Deutschland davon dann einkaufen und für Gebäudewärme verwenden kann, das ist schwer zu sagen.
Diese 100% Wasserstoffheizung, die sozusagen auf dem Papier erstmal sehr einfach aussieht und die alte Gasheizung ersetzen kann. Und da sehe ich schon deutlich mehr Hürden, als man gerne wahrhaben möchte, vielleicht auch als Gebäudebesitzerin. Und on top kommt natürlich, dass man nicht weiß, was bezahlt man denn wirklich dann auch für den Wasserstoff. Also ein knappes Gut ist teuer. Und Biogas ist natürlich erstmal einfacher zu transportieren in den Leitungen, weil das sozusagen sich ähnlich verhält wie Wasserstoff, aber bringt natürlich auch wirklich diese Frage der Ressourcenverfügbarkeit mit sich.
Stichwort Ressourcenverfügbarkeit. Da ist bei Biogasnetzen nicht alles geklärt. Für Wasserstoffnetze ist heute schon klar, flächendeckend werden die nicht gebaut. Mit Wasserstoff heizen können dann also nur Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die nah an einer Wasserstoffpipeline wohnen oder in der Nähe industrieller Großkunden, die Wasserstoff verbrennen und dafür eine Leitung brauchen. Ob die Preise für Wasserstoff dann auch so sind, dass man das gut bezahlen kann, das ist die nächste große Frage. Was künftig ganz sicher flächendeckend da sein wird, ist Strom. Und das bringt uns zum nächsten Heizungstyp, der Stromdirektheizung. Anders als jetzt bei Fernwärme, Wasserstoff oder Biogas, braucht es dafür keine extra Infrastruktur oder so. Was man braucht, ist ein Stromanschluss. Und das haben ja die meisten. Außerdem ist es super günstig, eine Stromdirektheizung zu kaufen und zu installieren. Zum Problem werden da aber dann die extrem hohen laufenden Kosten.
Die Stromdirektheizung sollte man einfach nicht drauf reinfallen, weil die sozusagen in den Investitionsausgaben so gering liegt und vielleicht Versprechen von bis zu 100% Wirkungsgrad oder sowas einen dazu verleiten, zu denken, das wäre wirklich eine praktikable Technologie, weil Stromdirektheizung ist halt 50% teurer als so eine biogasbetriebene Gasheizung. Also deswegen nochmal vielleicht so die Warnung, wenn ich nicht ein Gebäude habe, was wirklich einen sehr, sehr geringen Wärmeverbrauch hat, dann ist das am Ende eine Kostenfalle.
Wenn man jetzt ausrechnet, was das kostet, eine Stromdirektheizung zu kaufen und dann 20 Jahre lang laufen zu lassen, dann wird es also echt teuer in den Gesamtkosten. Das kann sich noch lohnen, wenn man in einem sehr, sehr gut gedämmten Haus wohnt, aber das ist fast bei niemandem so. Beziehungsweise eine Stromdirektheizung lohnt sich meistens nur in einem supermodernen Neubau. Noch eine Möglichkeit: Heizen mit Holz und so weiter, also mit fester Biomasse. Wenn man Holz verbrennt, braucht man kein Versorgernetz. Man muss meistens auch so gut wie nix am Gebäude oder den Heizkörpern umbauen. Dafür braucht man dann aber für Holzhackschnitzel, Holzscheite, Pellets und Co. echt viel Lagerfläche. Und natürlich umso mehr, je schlechter das Haus gedämmt ist, weil man ja dann auch mehr heizen muss. Was die Kosten für Holz angeht, da weiß man jetzt noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Ja, und dann der letzte Punkt, Emissionen, also Umweltschädlichkeit. Darüber wird vor allem bei Kaminöfen echt viel diskutiert. In manchen Häusern ist Heizen mit Holz auf jeden Fall eine sinnvolle Lösung. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass das alle Haushalte gleichzeitig machen, dann wiederum wäre das aus Umweltsicht nicht so gut. Möglichkeit Nummer 6, die Wärmepumpe. Die funktioniert so ähnlich wie ein Kühlschrank, aber nutzt halt Wärme statt Kälte. Also die Wärmepumpe entzieht draußen aus der Luft oder aus dem Boden Wärme und transportiert die ins Haus. Und das ist ziemlich klimafreundlich. Allerdings ist eine Wärmepumpe zu kaufen teuer und je nachdem, wie alt das Haus ist, wo die rein soll und auch wie da der Sanierungsstand ist, muss man dann umbauen. Also Stichwort dämmen oder Heizkörper tauschen. Dafür sind die laufenden Kosten von der Wärmepumpe sehr niedrig. Langfristig ist also von den gesetzlich erlaubten Heizungstypen dann die Wärmepumpe voraussichtlich tatsächlich das günstigste.
Die reine Investition, da ist die Wärmepumpe die teuerste Technologie. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich schaffe mir dieses Gerät an, dann ist die Wärmepumpe erstmal am teuersten. Und gucke ich dann aber auf die laufenden Kosten, ist die Wärmepumpe die günstigste Technologie. Wenn ich sage, ich möchte jetzt schnell auf eine Wärmepumpe umstellen, aber habe jetzt nicht eben noch das Budget liegen, um auch das gesamte Gebäude zu dämmen, dann kann es auch ein Weg sein, ich mache einen teilweisen Heizkörpertausch. So einen Heizkörper zu tauschen ist relativ günstig und in vielen Gebäuden ist das auch schon ausreichend, um zu ermöglichen, dass sie mit einer Wärmepumpe beheizt werden können.
So, und jetzt kommt noch eine Bonusoption. Da kombiniert man die Wärmepumpe mit einer anderen Heizung, zum Beispiel mit Biogas oder mit Biomasse. Und das nennt sich dann Hybridwärmepumpe. Bei einer Hybridwärmepumpe, da nutzt man eine Wärmepumpe und wenn es aber sehr kalt wird, dann springt noch eine Gasheizung oder eine Pelletheizung an. Interessant ist das vor allem, wenn man ein Haus hat, wo man super viel umbauen müsste, um das allein mit der Wärmepumpe zu heizen. Oder wenn man wie in einem Mehrfamilienhaus hohe Temperaturen fürs Warmwasser braucht, die eine Wärmepumpe nicht packt. So, jetzt haben wir uns 7 Möglichkeiten angeschaut. Ich zähle sie nochmal auf. Das waren erstens die Fernwärme, zweitens Biogas, drittens Wasserstoff, viertens die Stromdirektheizung, fünftens Biomasse und dann sechstens noch die Wärmepumpe und siebtens die Hybridwärmepumpe. Ja, wem das jetzt noch nicht genug ist, der oder die kann die 7 dann noch mit einer Solaranlage koppeln. Und jetzt machen wir das mal ganz praktisch und stellen uns vor, wir haben ein mittelmäßig gut gedämmtes Haus und da drin soll es jetzt 20 Jahre lang warm sein. Was ist denn da jetzt im Durchschnitt das Billigste?
In den Gesamtkosten wäre es die Wärmepumpe, dann kommt die Hybridwärmepumpe und kurz danach die Biomasseheizung und dann die Fernwärme und dann die Gasheizung. Und wenn wir die Gasheizung uns als 100% nehmen, dann würde lange nichts kommen. Dann kommt bei 145% kommt dann die Stromdirektheizung.
Mit Blick auf Durchschnittswerte ist also die Stromdirektheizung mit Abstand das teuerste. Und eine Gasheizung ist das zweiteuerste, wenn man da drin, wie zukünftig vorgeschrieben, 65% Biogas verbrennt. Das günstigste, was man aktuell mit staatlicher Grundförderung machen kann, ist tatsächlich eine Wärmepumpe einzubauen. Eine Heizung haben wir jetzt unterschlagen bei unserem Kostenvergleich, nämlich die Wasserstoffheizung. Da sagen Fachleute voraus, dass das mindestens so teuer wird wie Heizen mit Biogas. Wie die Preise aber genau aussehen werden, das muss sich noch zeigen. Also klar ist, im großen Stil wird Wasserstoff in den nächsten 10 Jahren in Deutschland nicht verfügbar sein. Und die begrenzten Mengen, die es dann geben wird, die braucht vor allem die Industrie, um klimafreundlich zu werden. Wenn es uns jetzt um ein ganz bestimmtes Haus geht, dann, schlechte Nachricht, kommen wir leider nicht drum rum. Wir müssen uns das im Detail angucken. Denn welche Heizung da jetzt am besten passt, das hängt von sehr, sehr vielen Dingen ab. Damit es ein bisschen leichter wird, da eine gute Entscheidung zu treffen, haben Jakob und seine KollegInnen das vorhandene Wissen aufbereitet, und zwar im Projekt Zukunftswärme, im Auftrag vom Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung. Da stellen sie zum Beispiel verschiedene Heiztechniken vor, sprechen über Vor- und Nachteile. Also das sind so Factsheets, die man sich runterladen kann. Übersichtlich, einfach erklärt, kurz und knapp.
Ja, wir haben PDF-Factsheets erstellt. Die haben alle einen Umfang von 2 bis 4 Seiten. Auf der einen Seite bieten sie GebäudeeigentümerInnen von Einfamilienhäusern insbesondere, aber auch von Mehrfamilienhäusern und von Nichtwohngebäuden einen Einstieg erstmal in die Thematik, was bringt es für Herausforderungen, was werden dort auch für Lösungsmöglichkeiten, geben dann auch einen Überblick dazu, wie ordnen sich diese Wärmeversorgungstechnologien kostenmäßig ein.
Zum Beispiel, was kostet eine bestimmte Heizung in der Anschaffung? Oder wie hoch sind die Verbrauchskosten? Welche Förderung kriege ich dafür? Was macht die Heizung mit der Umwelt? Das sind so Sachen, die man da nachlesen kann. Der heimliche Star der Factsheets sozusagen ist das Gebäude. Also da haben Jakob und seine KollegInnen geschaut, welche Voraussetzungen bringt das Gebäude mit? Was muss man vielleicht verändern? Und ansonsten haben sie auch ein paar Tipps gesammelt. Dazu, wie man es schafft, weniger Energie zu verbrauchen zum Beispiel, wie man Wärme von der Sonne nutzt oder auch Tipps zu Trinkwasserhygiene und Heizkörpertausch. Die Factsheets aus dem Projekt Zukunftswärme könnt ihr euch auf der Homepage des IFO-Instituts kostenlos runterladen. Den Link dazu posten wir euch auch nochmal in den Begleittext dieser Podcast-Folge.
IFOI Update, der Podcast aus der Umweltforschung. Realisiert von Ahnen und Enkel, der Agentur für Themen aus Umwelt und Wissenschaft. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann teilt ihn doch und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen.